Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Ambulantisierung und Hygiene. Wenn gesundheitliche Versorgungsleistungen vom stationären Bereich in den ambulanten Sektor verschoben werden, hat das Auswirkungen im Hinblick auf Hygienestandards. Leistungen, die nicht mehr in Kliniken erbracht werden, können dabei helfen, Krankenhäuser zu entlasten und Kosten zu reduzieren. Leistungserbringer werden sich verstärkt vernetzen müssen. Im Hinblick auf die Hygiene wird es aufwendiger, Standards einzuführen, beizubehalten und zu kontrollieren, wenn viele ambulante Einrichtungen zu großen Kliniken hinzukommen. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Dr. Christina Böhm, Leiterin des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt Potsdam und Vorständin des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen leitete seit 2015 als Amtsärztin das Gesundheitsamt Potsdam. Von 1995 bis 2015 war sie als Sanitätsoffizierin bei der Bundeswehr tätig. Medizin aufs Ohr, heute mit Dr. Christina Böhm. Sie ist Leiterin des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt Potsdam und Vorständin des BVÖGD. Das ist der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Erstmal willkommen, Frau Dr. Böhm.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind bei Medizin aufs Ohr. Wir wollen über das Thema Ambulantisierung, schönes Wort eigentlich, sprechen. Und mit dem besonderen Blick auf die Hygiene. Das ist ein Trend, der in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen hat, aber ganz gewiss noch nicht abgeschlossen ist. Wenn wir mal aus der Vogelperspektive begucken, Sie haben jeden Tag mit diesem Thema zu tun. Was würden Sie sagen, was sind die ganz wesentlichen Defizite oder die wesentlichen Fallstricke, wenn man sagt, was ja in der Sache sicherlich eine nicht ganz schlechte Bewegung ist, Dinge, die nicht ins Krankenhaus gehören oder nicht notwendigerweise ins Krankenhaus gehören, in das Ambulante zu überführen. Wo sind die großen Probleme?
Tatsächlich ist es die Wahrnehmung des Hygienethemas als solches. Das ambulante Operieren, da betrachtet sich jeder Kollege natürlich in seiner Fachrichtung. Und diese Qualifikationen, die stellen wir auch gar nicht in Abrede. Darüber hinaus hat jeder aber noch berufliche Pflichten, insbesondere zum Beispiel die Wahrnehmung der Hygiene und die damit verbundenen komplexen Anforderungen sowohl an das Gebäude als auch an die Prozesse, die sind tatsächlich vielen Kollegen gar nicht so sehr bewusst, zumal sie im klinischen Setting auch immer auf eine Krankenhaushygiene zurückgreifen können. Sprich, das Fachpersonal, der Krankenhaushygieniker, die Hygienefachkräfte sind in der Regel vor Ort und übernehmen das Ganze und steuern das auch. Und wenn ich das alleine mache in einer ambulanten Praxis, in einem ambulanten OP, dann muss einer den Hut aufhaben. Und das ist formal immer der Leiter der medizinischen Einrichtung. Und ob und wie er das Thema sozusagen annimmt, ist letztendlich dann auch entscheidend für das Maß der Qualität im Hinblick auf die Hygiene.
Sie machen in Ihrem jetzigen Amt ja, führen Sie Begehungen durch. Nicht nur in medizinischen Einrichtungen, sind auch andere Einrichtungen dabei. Was begegnet Ihnen da an diesen Defiziten, die wir jetzt mal theoretisch angesprochen haben, ganz praktisch?
Ganz praktisch ist es tatsächlich so, dass viele Kollegen relativ naiv an das Thema rangehen und sagen, okay, ich mache ja nur mal einen kleinen Eingriff, das kann ich doch einfach mal in meinem Behandlungsraum machen. Und das tun die dann tatsächlich auch so. Und wenn keine größeren Antrags- oder Umbaumaßnahmen damit verbunden sind, dann wird das auch primär erstmal gar nicht auffallen. Und genau das finden wir dann aber vor, dass tatsächlich Räume in einem Maße genutzt werden, die auch der Allgemeinbevölkerung doch etwas krude erscheinen, dass dann ein kleiner Raum mal fix dafür zweckentfremdet wird, dass die Aufbereitung der Medizinprodukte, insbesondere der Instrumente, doch eher etwas stümperhaft erfolgt, beziehungsweise tatsächlich gar nicht richtig erfolgt, weil die Fachqualifikationen fehlen, dass tatsächlich Prozesse miteinander vermischt werden, also die ganz normale Versorgung, ambulante Sprechstunde und dann fix mal so ein Eingriff, die letztendlich im täglichen Doing gar nicht so dolle auffallen. Aber wenn man dann mit dieser Brille guckt, die wir sozusagen drauf haben, dann ploppen dann Themen auf wie Trinkwasserhygiene, ist den meisten Medizinern gar nicht bewusst. Raumlufttechnische Anlage, nicht jede raumlufttechnische Anlage, sprich umgangssprachlich Klimaanlage in einem Bürogebäude, kann auch für einen medizinischen Raum benutzt werden. Aber das muss mir bewusst sein. Und tatsächlich haben wir schon Badewannen auf Holzfüßchen gefunden. Wir haben Eingriffsräume in Hinterhöfen gefunden. Wir haben, das war wirklich ganz charmant, in Anführungszeichen, eine Aufbereitungseinheit im Keller entdeckt, wo man über eine halbe Treppe durch so eine Luke dann runtersteigen musste. Wie das die Mitarbeitenden gemacht haben, ist mir bis heute schleierhaft. Und tatsächlich liegt es oftmals daran, dass die Unkenntnis da ist, beziehungsweise auch die Aufsicht nicht geführt wird und dann sieht man es nicht und dann kann man auch nicht drüber sprechen. Also Absicht kann man nicht unterstellen, sondern es ist schlicht und ergreifend Unkenntnis und oftmals nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn dann aber mal echte Infektionen aufploppen und das Ganze hochkocht, dann ist doch das Erstaunen oftmals sehr, sehr hoch.
Müssen Sie Einrichtungen zumachen tatsächlich aufgrund dieser Erwägungen, wenn es wirklich um Gesundheit geht?
Ja, das ist tatsächlich schon vorgekommen. Wir versuchen das natürlich zu vermeiden, weil wir natürlich uns durchaus der Tatsache bewusst sind, da hängt ja auch ein wirtschaftlicher Betrieb dran und das ist ja nicht nur der Einrichtungsleiter, sondern auch die Mitarbeiter und es hat ja auch Außenwirkungen. Das heißt, dieses Instrument des Schließens einer medizinischen Einrichtung, das muss sehr, sehr, sehr genau abgewogen werden, aber auch das habe ich schon getan tatsächlich und dann bekommt die Einrichtung eben ein bestimmtes Zeitfenster, um die Mängel abzustellen, dann wird nachbegangen und dann beraten wir natürlich auch in dem Kontext, also es gehört immer mit dazu, aber das ist tatsächlich die Worst-Case-Variante, dass wir zumachen.
Bevor wir ein bisschen über die Gesundheitspolitik und die Rahmenbedingungen und die Struktur sprechen, vielleicht nochmal einen Blick auf den Zeitstrahl. Die Hygiene ist eine Disziplin, die meines Wissens 120, 130 Jahre alt ist, also im Prinzip im Gedächtnis der Menschen verankert sein muss, welche Segnungen mit standardisierter Hygiene kommen. Gleichwohl, und das ist nicht nur die Schelte gegenüber ambulanten Einrichtungen, auch in Krankenhäusern der Maximalversorgung ist die Sepsis ein großes Problem.
Ja.
Wie erklären Sie sich das als Hygieneexpertin, dass wir scheinbar, nach schlappen 3 oder 4 Generationen das Thema Hygiene schon wieder vergessen haben?
Also das eine ist, dass wir natürlich inzwischen in Zeiten leben, wo die großen Seuchen vorbei sind. Die werden einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Das zweite ist, dass wir uns scheinbar natürlich in Sicherheit wiegen, weil es gibt ja Medikamente, Antibiotika, die helfen könnten. Aber im medizinischen Setting ist es tatsächlich ganz oft die Ressource. Also da ist es mitnichten so, dass die Mitarbeitenden die Hygiene nicht beachten wollen. Das tun sie schon. Aber wenn die Zeit fehlt, und das sehen wir insbesondere auch bei Statistiken zu Wundinfektionen, die steigt nämlich tatsächlich die Zahl der Wundinfektionen, wenn Personal knapp wird, sich Prozesse verdichten und dann schlicht und ergreifend oftmals dieser kleine Prozess der Handhygiene, der Händedesinfektion einfach hinten überfällt oder aber eben mal darauf verzichtet wird, an der einen oder anderen Stelle diesen Zwischenschritt zu machen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich der Tatsache nicht bewusst ist, dass diese Maßnahmen wichtig ist, sondern dass sie einfach im täglichen Alltag, in dieser unglaublichen Dichte an Tätigkeiten, dass sie vergessen werden. Und dann sieht man die Keime ja auch nicht. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also wir reden ja über ein Risiko, was man immer mal wieder auch visualisieren muss. Deswegen ist Hygiene auch ein Thema, was stetig in Beratungen und auch in jährlichen Weiterbildungen mit aufrechterhalten wird. Und bei der Händehygiene, so komisch es klingt, es funktioniert immer noch am besten über die Blaulichtlampe der Händedesinfektion, also dieses fluoreszierende Händedesinfektionsmittel. Mhm. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie groß der Aha-Effekt ist, wenn man sich vor Augen führt, dass man nicht einfach mal schwupps an dem Desinfektionsmittelspender vorbeigeht. Man macht sich da fix das Händedesinfektionsmittel drauf, sondern dass es auch einer gewissen Technik bedarf. Und das sind nur 30 Sekunden, um das Mittel entsprechend zu verteilen. Also so Kleinigkeiten wie die Zeit zu haben, dass das Händedesinfektionsmittel abtrocknet, bevor man die Handschuhe anzieht. Und das bleibt gerade im medizinischen Setting oftmals auf der Strecke, weil es einfach so viel zu tun gibt und die Personalknappheit da durchschlägt. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Und wir sind eben schlicht und ergreifend auch ein Stück weit verwöhnt, weil wir in einer sehr, sehr gesunden Gesellschaft leben. Also mal, wenn man diesen Aspekt sich sozusagen vor Augen führt.
Ja, klar.
Und diese Risiken eben nicht mehr so präsent sind.
Sie sind ja auch Referentin beim Forum Hygiene bei der Esculap-Akademie. Und ich stelle mir gerade vor, an welchen Stellen, wenn wir schon so vergesslich sind, müssen wir der Hygiene mehr Platz einräumen? Also ich vermute mal, im Studium bzw. bei der Ausbildung der nicht akademischen medizinischen und Gesundheitsberufe, aber dann kontinuierlich in Weiterbildung, um das frisch zu halten. Und ich glaube herauszuhören zwischen den Zeilen, dass da Defizite auch bestehen.
Ja, Also tatsächlich ist es so, dass die Grundsatzhygiene, die ist unabhängig von dem Beruf, den ich mal später anstrebe, also das schlicht und ergreifende Händewaschen, das sollte von klein auf Thema sein und zwar in allen Settings, in denen wir unterwegs sind.
Also da fangen wir im Kindergarten an.
Genau, da fangen wir im Kindergarten an und Händewaschen mit, es muss gar nicht warmes Wasser sein, aber Händewaschen mit Seife wäre schon sehr hilfreich und überhaupt Händewaschen wäre tatsächlich hilfreich. Und im medizinischen Setting ist es so, dass Hygiene im System des Studiums gehört zum ökologischen Stoffgebiet, ist in so einer Nische drin und wird so ein bisschen gelehrt, aber ist tatsächlich nicht so präsent. Wir wissen tatsächlich aus Erhebungen, und die sind auch sehr, sehr valide, dass insbesondere das Assistenzpersonal, Pflegekräfte sind viel, viel disziplinierter bei dem Umgang mit der Hygiene, auch mit der Händehygiene gibt es super Beobachtungsstudien, sind immer wieder eindrucksvoll. Und da ist ganz wichtig, es braucht Vorbilder, ja. Und Ärzte gucken nun mal auch in ihrer Ausbildung insbesondere auf die ärztlichen Vorbilder, Oberärzte, Chefärzte. Das Pflegepersonal natürlich eher in seiner Kategorie. Lernen können wir aber am allermeisten von den Pflegekräften, weil die sind da an der Stelle wesentlich disziplinierter. Und es braucht tatsächlich auch immer wieder diesen kleinen Erinnerungsstups. Denn es gibt, glaube ich, niemanden, der die Sinnhaftigkeit der Händedesinfektion zum Beispiel in Abrede stellt. Aber das Vergessen, dass es einfach aus dem Fokus gerät, kann man mit total simplen Methoden immer wieder in die Wahrnehmung nehmen. Sei es, dass die Spender tatsächlich eine Farbe bekommen. Es funktioniert tatsächlich. Die Hygienefachkräfte machen von Zeit zu Zeit, wenn die Ressource da ist, sogenannte Beobachtungsstudien. Das heißt, die stellen sich tatsächlich auf eine Station, auf eine Abteilung und gucken über ein bestimmtes Zeitfenster an, wie wurden sich wann die Hände desinfiziert. Da gibt es so 5 Kategorien und dann kann man ganz genau sagen, oh, das war eine Situation, hätte gemacht werden müssen, Strichliste. Und das kann man super gut im Nachgang auswerten und es ist immer wieder erstaunlich, wie gut das das Personal auch annimmt. Sie brauchen aber eine Visualisierung. Und eine andere Methode, die auch ausgezeichnet funktioniert, ist das Händedesinfektionsmittel-Monitoring. Also das wird ja über das NRZ, über das Referenzzentrum gemacht. Da wird sozusagen die Verbrauchsdaten des Händedesinfektionsmittels werden abgebildet. Und da passiert tatsächlich auch sowas wie so ein gewisses Ranking, weil man dann Abteilungen, Häuser gegeneinander auch einfach mal vergleichen kann, ohne, und das ist ganz wichtig beim Hygienethema, darf nie der Einzelne angesprochen werden, sondern es ist immer eine Gesamtteammaßnahme, weil das nichts mit Schmutzfink zu tun hat, sondern das ist eben eine zusätzliche Maßnahme, die unsere Arbeit sicher macht. Und weil Hygiene eben auch immer ein bisschen psychologisch belegt ist, ist es sinnvoll, das immer im gesamten Teamkontext zu machen. Und dann braucht es tatsächlich regelmäßig Fort- und Weiterbildung. Ja. Und einmal jährlich schadet tatsächlich nicht. Deswegen ist der Händehygienetag ja tatsächlich auch einmal im Jahr. Und in großen Häusern wird es super gut gemacht. In kleinen Häusern und insbesondere auch in ambulant operierenden Einrichtungen muss man aber leider feststellen, dass es da tatsächlich nicht die gleiche Wahrnehmung hat. Da fehlt es dann schlicht und ergreifend oft auch an dem Personal, was sich sozusagen diese Verantwortlichkeit aufsetzt und es dann vorhält.
Schauen wir mal ein bisschen auf die politische Gesamtwetterlage, denn es gelten ja nicht die gleichen Maßstäbe aus Ihrer Sicht, was Bewertung von Hygieneverhältnissen in ambulanten Einrichtungen angeht. Da kommt es auf den Gegenstand an und da redet der Gesetzgeber auch mit. Und insgesamt haben wir es zu tun mit einem wunderbaren Wortungetüm, nämlich das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Habe ich es richtig gesagt? Von Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister. Und da steckt ja eine Menge auch drin, was unser Thema angeht und möglicherweise auch eine Dynamik, die Ihnen nicht besonders gut gefällt, weil eben die Geschwindigkeit eben stark zunimmt, oder?
Ja, das Problem ist ja tatsächlich, dass die Kosten, die mit Hygiene verbunden sind, nichts mit dem Behandlungsfall zu tun haben. Und das fiel uns schon im alten System, ist uns das auf die Füße gefallen und das wird im neuen System wahrscheinlich nicht anders sein. Und betriebswirtschaftlich betrachtet, also egal ob im ambulanten Setting oder im stationären Setting, wird das Krankenhaus immer ein großes Problem damit haben, diese damit verbundenen Kosten im Hier und Jetzt auf die Behandlungsfälle zu abstrahieren. Hygiene rechnet sich über die Zeit. Das ist sehr gut belegt, aber das ist jenseits von jedem Behandlungsfall. Und die Vorhaltekosten, die es braucht, um das Fachpersonal zu haben, das Material, Fort- und Weiterbildung, die Mitarbeiter natürlich auch regelmäßig machen müssen, das ist da tatsächlich schwierig abzubilden. Und wenn die Häuser jetzt in der neuen Struktur nochmal anders aufgestellt werden, dann werden sie ja auch zum Teil Ressourcen weggenommen bekommen. Ja, insbesondere dann, wenn es keine Häuser der Maximalversorgung mehr sind. Und die frei verfügbare Menge an Geld für dieses Thema, was sich sozusagen nur über die Zeit rechnet, Es gibt zwar einen Abrechnungsschlüssel, wo Hygiene über den Landesbasisfallwert eines jeden Krankenhauses abgebildet sind, wie das aber letztendlich im ambulanten Setting ankommt, wird sich zeigen. Da gibt es zwar auch jetzt eine Abrechnungsnummer, aber es wird unterschätzt, wie hoch der Aufwand ist, dieses Personal auch wirklich qualitativ auf hohem Niveau zu halten. Und ich befürchte tatsächlich, wenn das Haus nicht selber schon mal eine negative Erfahrung gemacht hat, dann sind sie nämlich tatsächlich sehr geläutert, dann wird das ein Thema sein, was nach und nach aufploppen wird, wenn es nämlich Schwierigkeiten gibt, weil es vorher einfach nicht in dem Maße mitgedacht wurde oder mitgedacht werden konnte. Das gehört ja auch dazu.
Sie sagen natürlich zu Recht, dass Hygiene sich selbstverständlich rechnet, langfristig. Denn wenn ich sie unter den Tisch kehre, dann bekomme ich natürlich massive Probleme und, by the way, teure Probleme.
Absolut, das ist unstrittig, ja. Also die Infektionen, die dann zur Folge, also die haben ja letztendlich dann einen ganz anderen Behandlungsaufwand zur Folge. Und die Wundinfektion und die Sepsis sind in der dann durchzuführenden Behandlung der Patienten wesentlich teurer als die alle Maßnahmen, die wir im Vorfeld zur Vermeidung anwenden. Letztendlich ist das ja eine Art der Primärprävention, die ausgesprochen effizient ist, wenn sie denn vernünftig angewendet wird. Die Behandlung der Patienten, wenn tatsächlich schwere Infektionsfälle auftreten, das ist ja nicht das Einzige, das kommen ja noch die Antibiotikaresistenzen dazu, es kommt dazu, dass es sich um Infektionen handelt, die wir zum Teil dann schwer beherrschen können, das setzt dann das klinische System, das stationäre Setting wieder ganz anders unter Druck und erfordert eine Maximalversorgung, die am Ende des Tages sehr, sehr teuer ist. Die Kosten sind aber entkoppelt, ja, weil die Hygienekosten sind im System nicht so abgebildet, dass das Haus oder die ambulante Einrichtung das 1:1 mit den Behandlungsfällen abbilden kann, sondern sie müssen in Vorleistung gehen. Und gesamtgesellschaftlich bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass sich das rechnet. Aber leider sind diese Kosten nicht gesamtgesellschaftlich abgebildet. Man verlagert ja de facto dann auch das Problem. In kleineren Häusern ambulant operieren, wird das unter Umständen dann ausgelöst. Das kann man ja jetzt nicht sagen, aber es liegt zumindest eine Vermutung nahe, dass es so kommen könnte. Und die Häuser der Maximalversorgung, die müssen dann aufgrund ihres Know-hows und der so wie sie aufgestellt sind, müssen dann die Behandlung übernehmen. Da verschieben sich dann natürlich auch Ursache, Wirkung und die Konsequenzen, die daraus erwachsen.
Ich stelle mir gerade vor, Sie, Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Patientenverbände, die ja auch eine Stimme haben in Berlin. Also, wie ist Ihre Lobby in Berlin? Ist ja bei Ihnen um die Ecke.
Also ja, wir sind mit dem Thema unterwegs, aber tatsächlich ist das gar nicht so einfach, weil wir gerade vom öffentlichen Gesundheitsdienst erheben unsere Daten im kommunalen Setting, also unsere Praxen, unsere Krankenhäuser. Und es gibt nicht die Auswertung, die man nach oben spielen kann, um das Problem mal für eine größere Region oder sogar bundesweit mal zu visualisieren, sondern letztendlich tragen wir unser Wissen in Fortbildungsveranstaltungen und ich arbeite dann auch gerne mit Fotos, weil das wirkt einfach viel, viel besser, tragen wir das weiter in der Hoffnung, dass es dann natürlich auch größere Kreise mitbekommen. Aber tatsächlich fehlt es an einer guten Erfassung, um das Problem in seiner Tragweite auch tatsächlich besser abzubilden. Das fängt ja schon damit an, dass wir zwar Wundinfektionen erfassen, also die nosokomialen Infektionen, das findet aber im Setting stationärer Aufenthalt statt. Und da kommen wir gerade zu dem Problemfeld mit dem ambulanten Operieren. Eine nosokomiale Infektion ist lege artis, also nach Definition erst dann anzunehmen, wenn der Patient bis zum Tag 3, also diese 72 Stunden, stationär ist. Was ist denn aber darunter? Also die Verursachung einer Infektion während einer ambulanten OP ist ja durchaus möglich und das Risiko ist ja auch nicht null. Es sagt ja auch niemand, dass es keine Infektion gibt. Im Gegenteil, die gehören mit zum normalen Risiko dazu. Aber welche Infektionen sind noch tolerabel und welche nicht? Und da wird die Erfassung im Hinblick auf die Ambulantisierung noch schwieriger werden. Und dann, das ist tatsächlich ein Problem der sektoralen Betrachtung, insbesondere die Niedergelassenen haben ja, was die Finanzierung, insbesondere von Infrastrukturumbaumaßnahmen anbelangt, Schwierigkeiten, weil das so gar nicht abgebildet ist. Und die stationären Einrichtungen, das gehört zur Wahrheit auch dazu, sind ja nach wie vor im System der dualen Krankenhausfinanzierung auf der einen Seite in der Patientenversorgung, auf der anderen Seite in der Infrastruktur gebunden. Infrastruktur muss das Bundesland jeweils bezahlen und das findet höchst unterschiedlich statt. Und ich glaube, dass man perspektivisch, wenn man schon darüber nachdenkt, Ressourcen zu bündeln, um die Patientenversorgung dann in Zentren durchaus auch besser werden zu lassen, dann muss man aber auch über die Grenzen von Bundesländern hinweg denken. Und ich glaube, das ist ein verdammt schwieriger Weg und aktuell natürlich auch immer dann, wenn Landtagswahlen anstehen, nochmal schwieriger, Das ist die eine Komponente, die Politik mitdenken muss. Und das andere ist natürlich auch, welche Standards können und wollen wir uns in Zukunft leisten? Denn die Fachwelt entwickelt sich ja natürlich stetig weiter. Richtlinien, Empfehlungen, Leitlinien, da passiert eine ganze Menge. Das ist hochspannend. Aber wir bekommen dieses Niveau nicht ohne weiteres dann wieder auf die Arbeitsebene runtergebrochen, mangels Personal, Ressource, Weiterbildung und auch dem Willen, sich damit zu beschäftigen. Alleine die Frage, wenn wir bei Begehung sind, die Leiter der medizinischen Einrichtungen müssen den Kurs 40 Stunden Hygienebeauftragter Arzt nachweisen. Das ist eine Woche, wenn man rein rechnerisch die Arbeitszeit zugrunde legt. Eine Woche für jemanden, der in der Praxis ist und alleiniger Praxisinhaber, das ist eine mittlere Katastrophe. Ja, und sich daran zu arbeiten, sagen, du brauchst das aber, und das ist nicht nur, weil du es brauchst auf dem Blatt Papier, sondern es wird dir das Arbeiten auch in vielerlei Hinsicht einfacher machen. Ist gar nicht so einfach. Ich treffe auch viele Kollegen, die da total offen und auch willens sind, die machen das. Ich treffe aber auch auf Kollegen, die das abtun und tatsächlich sagen, naja, wofür? Solange nichts passiert, ist doch alles gut. Und das ist genau diese Gemengelage, in der wir uns bewegen. Und das kommt in Berlin in der Form, kann das so nicht ankommen, weil wir viel zu sehr zerklüftet sind an der Stelle in der Landschaft.
Sagen Sie, wir können natürlich die Ambulantisierung und die Digitalisierung nicht komplett voneinander trennen. Mhm. Beides greift wie im Moment natürlich in allen Lebensbereichen, die Digitalisierung und Artificial Intelligence eine gewisse Rolle spielt. Namentlich jetzt im Lauterbach-Paket steckt natürlich der digitale Klinikatlas, der möglicherweise ein Tool sein könnte, der ein bisschen Orientierung geben kann. Aber ich möchte die Frage eigentlich viel allgemeiner formulieren, inwiefern Digitalisierung, Datenverfügbarkeit, Nutzung von Apps und Ähnlichem helfen können, Ihrer Sache, nämlich der Hygiene, über alles in allen Bereichen.
Oh, ich glaube in hohem Maße tatsächlich, weil über die Digitalisierung kann man Prozesse auch viel effizienter gestalten, ja. Und wir können bestimmte Daten auf einem ganz anderen Weg verarbeiten. Also sei es zum Beispiel die mikrobiologischen Daten, wenn ich einen Abstrich oder eine Urinuntersuchung habe. Warum muss ich das Papier ausdrucken? Und dann wird das Papier durch die Gegend geschickt und dann muss es bewertet, abgeheftet werden. Wenn diese Daten im System, und das sieht man auch schon in einigen Häusern, automatisch eingespielt werden und dahinter dann ein Algorithmus liegt. Also ich kenne zum Beispiel ein Haus, das finde ich ganz großartig. Die haben von Seiten der Krankenhaushygiene festgelegt, wenn der und der Keim auftaucht, dann ploppt sofort Schutzstufe 1, 2, 3. Und dann muss die Station zum Beispiel gar nicht mehr darüber nachdenken, oh, was machen wir denn jetzt, wen müssen wir anrufen, sondern das Prozedere wird sofort aufgeploppt, dann ziehen die ihre Karte Schutzstufe 1, dann wird alles vorbereitet. Und solche Prozesse würden das Arbeiten tatsächlich erleichtern und auch ein bisschen die Ressource nachdenken in jedem Einzelfall entlasten, weil ich muss es dann an der Stelle gar nicht mehr. Es wird mir ein Stück weit abgenommen. Ich bin natürlich nicht frei davon, als Mediziner auch nochmal zu reflektieren, bin ich hier noch richtig unterwegs. Aber die Digitalisierung kann in hohem Maße unsere Arbeit in Zukunft mit erleichtern, wenn, und das ist der große Knackpunkt, wenn die Interoperabilität zwischen den einzelnen Stufen, wenn man die mitdenkt und wenn man tatsächlich auch mal über das Stöckchen springt, dass bei bestimmten Sachen die Festlegung einer einheitlichen Software sinnvoll wäre, damit es einfach schneller geht, ja, und geschmeidiger.
Natürlich.
Ja.
Es wäre natürlich auch so, dass die Ärztin, der Arzt niedergelassen oder das Operationszentrum ambulant eben diese 40 Stunden Investitionen in die Hygieneausbildung zumindest mal die Einsparung mit Administrativen leisten könnte, dank Digitalisierung peu à peu, vielleicht nicht 40 Stunden en bloc, aber dann nach und nach auf jeden Fall. Ja. Vielleicht einen kurzen Satz, wie blicken Sie so generalistisch in Ihre Zukunft auch in Potsdam, was die Ambulantisierung angeht? Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass diese Zentren mehr werden, dass natürlich die Arbeit für Sie mehr wird und vielleicht auch nun nicht eine spaßsteuerverpflichtende Veranstaltung sein. Wie sehen Sie in die nähere mittlere Zukunft?
Ja, das steht und fällt natürlich ein bisschen mit dem Biotop, in dem Sie unterwegs sind. Und ich habe ja für das Gesundheitsamt Potsdam jetzt eine kreisfreie Stadt mit zu verantworten und kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir unseren Sprengel ziemlich gut abgesteckt haben. Das heißt, wir sind tatsächlich gut unterwegs, was Begehungen anbelangt, sowohl von ambulanten Einrichtungen als auch stationären und haben über die Jahre jetzt, die ich zurückblicken kann, es auch geschafft, Prozesse und Standards für die Begehung und Vorbereitung der Begehung einzuführen. Das hat im Umkehrschluss den guten Vorteil, dass die Einrichtungen mit uns auch im engen Kontakt stehen und dass wir inzwischen auch bei der Vorbereitung von Umbaumaßnahmen den Standard erreicht haben, dass man vor Beginn der Baumaßnahmen mit uns zusammenkommt und wir tatsächlich dann auch mit den Verantwortlichen bestimmte Themen besprechen, Baumaßnahmen, Notwendigkeiten, Beratung. Und das ist tatsächlich super, weil es zum einen natürlich Kosten spart auf beiden Seiten. Es ist wesentlich effizienter. Wir werden intellektuell und fachlich natürlich nochmal ganz anders gefordert, finde ich großartig. Und wir kommen unserer Beratungspflicht per Gesetz auch nach, was uns auf Augenhöhe dann auch wieder zu ganz anderen Partnern macht. Also wir überwachen natürlich, das ist unstrittig. Aber ich finde, vor Überwachung und Reglementierung steht auch Beratung. Und das können Sie aber nur leisten, wenn Sie genügend Personal haben. Also wir haben über 460 Arztpraxen am Standort. Wir haben ein Klinikum der Maximalversorgung, noch andere Krankenhäuser. Das kriegen Sie nicht mit einer Handvoll Leute hin. Das brauchen Sie. Und wenn Sie auf die Flächenkommunen abzielen, dann glaube ich, haben wir da noch einiges vor uns, weil die Gesundheitsämter leider nicht alle gleichermaßen aufgestellt sind, auch inhaltlich qualitativ nicht. Es ist ja nicht damit getan, dass sie Arzt sind und dann die Überwachung machen, sondern sie brauchen Fachpersonal, Hygienefachkräfte, Gesundheitsaufseher, Hygieneinspektoren, Leute, die sich mit Wasserhygiene auskennen zum Beispiel. Und da müssen wir leider feststellen, dass noch nicht alle Gesundheitsämter tatsächlich diesen Sprung geschafft haben. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es tatsächlich schwierig ist. Fachkräftemangel und in der Fläche ist es auch schwierig, Leute zu rekrutieren. Und dann die Manpower einfach nicht ausreicht und die Begehung nicht stattfindet, wie sie stattfinden soll. Und von Beratung sind wir noch meilenweit entfernt. Insofern bin ich also für Potsdam bin ich super optimistisch, weil ich glaube, dass wir auf einem verdammt guten Weg sind. Für das Land Brandenburg geben wir uns alle Mühe, über unser Netzwerk auch entsprechend zu unterstützen. Aber ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Zumal man nicht vergessen darf, dass wenn Krankenhäuser wegbrechen und dann vieles ins Ambulante verlagert wird, ohne dass es einer Rückmeldung, eines Antrages oder was auch immer bedarf, dann ist Wildwuchs natürlich auch nicht auszuschließen. Und wenn dann im Gegenzug die Begehungen aber gar nicht in regelmäßigen Abständen stattfinden, weil es ressourcenbedingt nicht geht, dann braucht es irgendwann mal jemanden, der sich beschwert. Ja, und das sind oftmals dann Patienten. Und wenn die sich beschweren und dann Missstände übermitteln, haben wir leider schon ziemlich krasse Missstände, die uns dann vorgelegt werden. Das ist höchst ärgerlich. Da versuchen wir aber tatsächlich, uns gegenseitig zu unterstützen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Frau Dr. Böhm, wir beschließen Medizin aufs Ohr immer, gerade wenn man sehr harte Themen behandelt oder schwierige Themen behandelt, das ist heute natürlich nicht anders gewesen mit uns, auf einer etwas beschwingteren Art, weil alle Medizinerinnen, alle Mediziner haben irgendwelche Geschichten zu erzählen, sei es aus der Ausbildung, sei es aus der langen beruflichen Praxis, wie auch bei Ihnen, die ja auch ein bisschen schillernd ist, wenn ich denke, von Bundeswehr bis Potsdam zum Beispiel. Da sind bestimmt auch ein paar amüsante Sachen passiert. Was haben Sie für uns mal mitgebracht an Anekdote oder vielleicht sogar Witz?
Ach, tatsächlich, das war wirklich mal ganz charmant. Also ich bin ja weiblich ganz offensichtlich und blond bin ich auch. Und das sorgt manchmal dafür, dass man etwas unterschätzt wird bei Begehungen. Und in einem Krankenhaus, in dem wir mal waren, da haben wir eine Rettungsstelle abgenommen, die war neu errichtet worden. Und da gab es so eine reizarme Raum, wo Menschen, die intoxikiert, alkoholintoxikiert reinkommen und dann müssen sie da auf einer Matratze schlafen, dürfen sich aber nirgendwo verletzen. Das heißt, der Wasseranschluss war außerhalb dieses Raumes und ich habe dann zu bedenken gegeben, also dass ich gerne mal wüsste, wie das Ganze gespült wird, weil das war praktisch ein Wasserhahn, der lose in den Flur lief und das war der Flur der Rettungsstelle, wie man das denn machen könne und wo denn die Sicherungseinrichtung ist. Und dann wurde ich ganz, ganz irritiert von dem Herrn angeschaut, ob ich denn hier keine Sicherungseinrichtung erkenne. Ja, das ist ja hier nicht wie im Baumarkt, ich so bei allem Respekt, aber ein Gardena-Anschlussstück, das erkenne ich schon noch und hier ist nichts, was in der Art und Weise auf eine vernünftige Absicherung hinweist. Das passiert ab und zu mal. Also wir sind ja auch technisch unterwegs und ich glaube, das ist, naja, man wächst mit seinen Aufgaben und heute werde ich sowas nicht mehr gefragt, aber damals war das tatsächlich so.
Die Geschichte mit dem Gartenschlauch, großartig. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Gerne. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Christina Böhm, Leiterin des Gesundheitsamts Potsdam. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dann, Ihre Escolab-Akademie.